Ja, jetzt live von der OpenSUSE-Konferenz aus Nürnberg mit Lydia. Und ja, vielleicht kannst du, oder wir wollen so ein bisschen reden über Frauen in Open-Source-Projekten und wie man vielleicht mehr Frauen dazu bekommen kann, mitzumachen. Aber vielleicht kannst du erstmal sagen, wie bist du überhaupt hier in diese Szene abgerutscht?
Okay, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Informatik zu studieren und habe dann irgendwann festgestellt, dass ein bekanntes proprietäres Betriebssystem vielleicht doch nicht der weisheitsletzte Schluss ist und habe mich dann nach Alternativen umgeschaut und landete irgendwann bei Kubuntu und war begeistert. Weil das KDE, das darauf lief, eigentlich alles hatte, was ich brauchte. Es war integriert. Es funktioniert, es arbeitete irgendwie alles zusammen. Es sah aus, als wäre es aus einem Guss und ich war happy. Das lief so eine Weile und ein Studienkollege von mir, der an Amok mitarbeitete, meinte dann irgendwann mal zu mir, okay, in 2 Wochen ist Linux-Tag in Berlin. Und wir brauchen noch jemanden am Stand und du kommst mit.
Okay, und hast du gesagt, ja, mach ich.
Genau.
Echt?
Also mehr sagte, ich sagte mehr,
Wenn es sein muss,
na gut. ja, 2 Wochen später stand ich in Berlin am Amok-Stand und habe den Leuten von Amok erzählt. Und es hat Spaß gemacht.
Von da ging es nur noch bergab? Nein.
Ja, eigentlich geht es von da an nur noch bergauf. ja, und heute bin ich hier auf der OpenSUSE-Conference, sitze im Vorstand vom KDE e.V., manage KDEs Mentoring-Programme, mache Community-Management für KDE und ein MediaWiki-Projekt. Ja.
Und du fühlst dich wohl?
Ja.
Ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine männerdominierte Szene. Du
Richtig.
Bist... Es sind, auch wenn wir hier jetzt uns umgucken, nicht gerade viele Frauen da. Trotzdem fühlst du dich hier einfach geborgen, wohl aufgehoben?
Ja, ja. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Abhärtungspunkt überschritten, wo es einfach nicht mehr so wichtig ist. Am Anfang war das natürlich schon irgendwie, ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber irgendwie schon komisch, wenn du halt so die einzige oder fast einzige Frau bist auf irgendeinem Event. Und klar macht das auch Spaß, aber es wäre halt doch schöner gewesen, da ab und an ein paar mehr zu sehen. Und gerade letzte Woche war ich in Paris auf einem anderen Event für ein anderes Projekt mit 60 Teilnehmern und war dann halt immer noch die einzige Frau. Was mir persönlich nichts ausmacht, aber es ist halt nicht so schön und das ist nicht... meiner Meinung nach nicht das, was wir als freie Software-Community anstreben sollten und auch, glaube ich, nicht anstreben. Angefangen bei der Tatsache, dass wir Software entwickeln für viele tausend Menschen und...
Nicht nur für Männer.
Nicht nur für Männer, exakt. Und das halt in unseren Entwicklerteams und allem, was noch da drumherum ist, irgendwie nicht vertreten ist. Noch nicht genug, meiner Meinung nach.
Das heißt also, sollten einfach mehr ja, vom weiblichen Geschlecht auch in der Open-Source-Szene vertreten sein. Bist du der Meinung?
Ich glaube, das wäre sehr gut und ich will das absolut nicht nur auf Frauen beschränken, sondern auf ja eigentlich alle Kategorien, die man so auf Menschen anwenden kann. Ich würde gern viel mehr Menschen aus, sagen wir, Afrika sehen, die in unseren Projekten mitmachen. Oder ältere Menschen. Wir haben in KDE zum Beispiel eine ältere Dame, die richtig coole Sachen macht und die sich um unsere Wikis kümmert. Und ich könnte mir niemanden besseren vorstellen. Und es wäre cool, wenn wir mehr davon hätten.
Meinst du, das sehen alle so? Oder ist das so eher, ja... eine Männerklicke, die dann nicht irgendwie noch andere Leute reinlassen will. Ich meine, ich rede jetzt mit dir hier. Ich kann mir ja gut vorstellen, du findest es natürlich toll, wenn mehr Frauen da sind, aber vielleicht wollen die Männer ja gar nicht, dass da mehr Frauen reinkommen. Was ist so, was denkst du?
Ich glaube, zu ganz großen Teilen wollen sie das schon. Und ich glaube auch, dass sich da in den letzten, ja, vielleicht 3-4 Jahren so ein bisschen das Verständnis gewandelt hat. Gerade eben was so dieses, oh, wir entwickeln Software nicht nur für uns selber, sondern auch noch irgendwie für richtig viele andere Menschen auf dieser Welt. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir da auch von denen ein bisschen Input hätten. Ich glaube, dass dieses Verständnis dafür ist größer geworden.
Warum gibt es denn so wenige Frauen in FOSS?
Oh Mann, da gibt es tausende Gründe für.
Dann sag mal nur drei.
angefangen natürlich, dass unsere Gesellschaft an sich Frauen von ganz jung an immer noch von technischen Tätigkeiten abbringt. Das ist in anderen
Kulturen
anders. Ja, genau, in anderen Kulturen nicht ganz so krass.
In anderen noch krasser.
Genau.
Also zum Beispiel Indien oder...
Indien interessanterweise zum Beispiel gerade ist nicht so. Ich war Anfang des Jahres in Indien für ConfKDE.in, was unsere erste große KDE-Konferenz in Indien war. Und da waren richtig viele Frauen da. Und es gibt richtig viele Studenten, weibliche Studenten, die da Informatik und ähnliche technische Fächer studieren. Das ist sehr cool. Es war eine tolle Konferenz. Ja, okay, also das ist einer der Gründe, ne? Dass unsere Gesellschaft halt, unsere Kultur immer noch Frauen von ganz jungen Jahren von so technischen Fähigkeiten irgendwie abbringt und entmutigt. Und es gibt ja diesen einen interessanten, witzigen Comic, ja, wo es irgendwie so ein Junge kriegt einen Lego-Bausatz geschenkt und sagt, oh ja, super, was mache ich denn jetzt damit? Und dann sagt der Vater, ja, das baust du jetzt tolle Sachen damit und kannst du irgendwie ein Haus bauen und ein Boot oder ein Auto oder was auch noch. Und dann daneben kriegt ein Mädchen eine Barbie-Puppe und sagt so, ja, und was mache ich denn jetzt damit? Ja, die sieht jetzt toll aus, die sieht hübsch aus. Und wir fangen das halt schon von ganz klein auf an. Was dazu führt, dass wir halt generell schon weniger einen kleineren Pool haben, aus dem wir schöpfen können. Und das ist aber natürlich nicht die ganze Erklärung. Es gibt zum Beispiel Statistiken, die halt sagen, okay, in kommerzieller Software gibt es einen Frauenanteil, ich glaube, die Statistik ist aus den USA, von 25%. Und in freier Software dagegen halt so 2-3%. Gibt also schon nochmal einen
großen Unterschied.
Einen großen Unterschied, genau. Und ein Grund dafür ist halt zum Beispiel auch, dass freie Software, und ich glaube, das änderte sich in den letzten 2-3 Jahren auch und ändert sich hoffentlich noch mehr, immer noch so sehr auf diesem Show me the code Mantra festsitzt, so sage ich mal. Und
also dass Entwickler halt genau, besonders bevorzugt werden, genau, und zu sagen, hey, guck mal, was ich Tolles gecodet habe.
Genau.
Aber was jetzt Artwork macht, was jetzt Marketing macht, ist
zum Beispiel
nicht so wichtig.
Genau. Was jetzt nicht heißen soll, dass Frauen nicht coden können und das nicht wollen. Ganz und gar nicht, aber das ist einer der Gründe, warum halt wir doch immer noch weniger Frauen sehen. Und dritter Grund wäre zum Beispiel, dass wir immer noch so ein bisschen in diesem du musst dich selbst vermarkten Mindset hängen und du musst deine Sachen verteidigen, sag ich mal, deine Contributions zu Open Source und die für die kämpfen. Und das ist was sehr vielen Frauen nicht unbedingt liegt. So, die würden da halt nicht unbedingt so gerne drum kämpfen müssen, sondern eher ihre Arbeit für sich sprechen lassen zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt alles generalisiert und so, aber das sind einige der Gründe, die dazu führen, dass wir leider halt immer noch nur bei 2-3% in den meisten Projekten hängen.
Kann es auch sein, dass es einfach schwieriger ist, die Frauen da zu begeistern, dass sie sich weiß ich nicht, wenn sie sich jetzt mal auf eine Mailingliste eintragen, da nicht gleich willkommen geheißen werden oder vielleicht, wenn dann mal gleich ein böser Kommentar kommt, sich auch verschrecken lassen?
Du meinst, dass sich Frauen schneller auf eine Mailingliste verschrecken lassen? Ja, das glaube ich, ist als Verallgemeinerung zulässig. Und ich glaube aber, dass wir mit diesem Verhalten, ja, wenn das halt der Ton auf der Mailingliste ist, nicht nur Frauen abschrecken, ganz und gar nicht, sondern dass das mehr so Kanarienvogel in der Kohlemine ist.
What? Das musst du genauer erklären, glaube ich.
Okay. In den Minen nehmen vor langer Zeit nahmen die Minenarbeiter immer einen Kanarienvogel mit. Und wenn der Kanarienvogel umkippte, hieß das, oh, Sauerstoff wird knapp, hier ist irgendwie was nicht so gut, du solltest vielleicht hier raus. Und genau das, glaube ich, sehen wir auch, wenn Frauen sich von so einer Mailingliste irgendwie nicht so oder abgestoßen fühlen und dass die halt nur die Spitze des Eisbergs sind und dass wir auch eine ganze Menge anderer Menschen genauso verlieren, die mit diesem Klima, das es leider halt in manchen Projekten immer noch gibt, ja, nicht einverstanden sind und sich da nicht drauf einlassen wollen. Und dieses Klima und diese Kultur auf so einer Mailingliste oder in dem IAC-Channel oder was alles das Projekt noch hat, ist halt auch genau deshalb so ein selbstbestätigender Prozess, sag ich mal. Und du bekommst Leute, die sich in diesem Klima wohlfühlen. Und wenn du halt ein sehr freundliches Projekt hast, dann hast du eher Leute, die sich mit so einem Projekt abgeben wollen. Und wenn du eher ein Projekt hast, das sehr
ja, brocken, tough, raufig.
Genau, sehr, sehr schroff ist.
Schroff, ja.
Dann kriegst du neue Leute, die eher so in diese Richtung sind. Und wenn du das ändern willst, musst du da richtig Arbeit reinstecken. Als jemand, der da was ändern kann und was das Sagen hat, sag ich mal.
Jetzt machst du ja viel bei KDE und machst da auch das Mentoring-Programm. Wie habt ihr es geschafft, da mehr Leute zu begeistern?
Jetzt gerade für dieses Jahr, Season of KDE, also wir haben zwei Mentoring-Programme, einmal Google Summer of Code und einmal Season of KDE. Google Summer of Code ist, kurze Erklärung, ein Programm, bei dem Google Studenten anstellt, um an freien Softwareprojekten zu arbeiten und die dafür bezahlt. Und die kriegen ein T-Shirt und ein Zertifikat und einen Mentor, der sie über 3 Monate betreut, an einem ganz klar definierten Projekt. Season of KDE machen wir noch zusätzlich dazu, weil wir immer mehr Interessenten haben für Google Summer of Code, als wir aufnehmen können, weil Googles Funding natürlich begrenzt ist, leider. Und für die Studenten, die wir da halt leider nicht aufnehmen können, machen wir Season of KDE. Dafür haben wir leider kein Geld, aber die Studenten bekommen am Ende ein T-Shirt und ein Zertifikat, dass sie erfolgreich teilgenommen haben. Und die meisten sind darüber sehr glücklich. Und für die Season of KDE hatten wir dieses Jahr 100 Interessenten, die sich beworben haben. Was jenseits meiner besten Wünsche war, ehrlich gesagt. Und nach 100 musste ich dann sagen, okay, wir müssen hier leider aufhören. Ich kann nicht mehr nehmen, weil wir keine Mentoren mehr haben ab diesem Zeitpunkt. 51 Studenten für Google Summer of Code und 100 für Season of KDE. Da ist dann auch ein großes Projekt wie KDE leider erschöpft. Ja, und wie haben wir so viel Interesse geweckt? Ich glaube, dieses Jahr war das ganz eindeutig dadurch, dass wir die Konferenz in Indien hatten und ich da ganz speziell mit sehr vielen Leuten gesprochen habe, was unsere Mentoring-Programme sind, warum die gut sind, was sie den Teilnehmern bringen, was die der Welt als Ganzes bringen, warum das gut ist und so. Und ich glaube, das hat da einen ganz großen Unterschied gemacht.
Das heißt, jeder der Studenten, die sich melden, kriegen dann auch einen Mentor zugewiesen?
Idealerweise ja, genau, das habe ich versucht, für jeden Studenten was zu finden. Das ist natürlich bei 100 leider nicht für alle möglich, aber ich denke, so geschätzt 90 von denen haben ein passendes Projekt und einen Mentor bekommen.
Wie suchst du die denn aus oder wie sucht ihr die aus? Also
die Mentoren?
Ja, sowohl die Mentoren als auch wer zu wem passt.
Okay, also während der Bewerbungsphase müssen die Studenten halt sagen, woran sie Interesse haben, woran sie gerne arbeiten würden, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Studenten an irgendwas arbeiten, was ihnen natürlich Spaß macht, weil nur dann besteht für uns eine Chance, die auch auf längere Zeit zu halten, was natürlich einer unserer Gründe ist, um das Ganze zu machen. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Und sie sagen dann also hier, ich würde zum Beispiel gerne an Caligra arbeiten, unserer Office Suite. Und dann frage ich die Caligra-Leute hier, es gibt einen Studenten, der würde gerne an Caligra arbeiten, habt ihr denn irgendein Projekt, das passt? Die haben dann meistens irgendwas, weil alle Projekte irgendwie natürlich viel zu viele Aufgaben haben, als dass sie die alle abarbeiten könnten. Und die sind dann meistens sehr glücklich und sagen, hier, die 3-4 Projekte können wir gerade machen, die machen Sinn für uns und dafür haben wir einen Mentor und dann kann der Student sich davon was aussuchen und sagen, ja, das würde ich gerne machen oder nee, doch lieber irgendwas anderes.
Wie viele bleiben so ungefähr von den 100, die jetzt da mitgemacht haben diesen Sommer?
100, die mitgemacht haben, ist ein bisschen zu optimistisch gesagt. 100, die sich beworben haben. Die Bewerbung an sich war sehr einfach. Das heißt, es haben sich auch viele beworben, die vielleicht nicht so wirklich interessiert waren und die nicht unbedingt bereit waren, dann den nächsten Schritt zu machen, sage ich mal. Von den 100, würde ich sagen, haben 80 wirklich angefangen, aktiv zu versuchen, an einem Projekt zu arbeiten, das wir ihnen ausgesucht haben. Aktuell weiß ich, dass mindestens 15 von denen ihr Projekt erfolgreich abschließen werden. Ich bin gerade dabei, die Bewertungen einzusammeln. Und von denen allen bleiben, hoffe ich natürlich am Ende, ich würde sagen so um die 15. Ja. Was ich glaube, ist eine gute Zahl für ein Programm, was so eine niedrige Einstiegsschwelle hat. Im Gegensatz zu Summer of Code zum Beispiel, was halt eine sehr hohe Einstiegsschwelle hat. Das ist sehr kompetitiv und es wird viel mehr erwartet als zum Beispiel für Season of KDE.
Gibt ja auch Geld dafür.
Richtig.
Wie viel bleiben von den Google Summer of Code Studenten bei euch hängen?
Schwer zu sagen, ich würde vielleicht, also für ein paar Monate würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall die Hälfte. Und über viel längere Zeit von den 51 von diesem Jahr erwarte ich vielleicht so 10, 15 auch, dass die auf lange Sicht bleiben.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst auf Konferenzen, hast euer Mentoring-Programm vorgestellt. Ja, wie schaffen wir es denn nun, mehr Leute für Open Source zu begeistern und vor allem auch mehr Frauen oder mehr andere Schichten, die wir jetzt noch nicht in Open Source-Projekten haben? Also wie kommen wir an die ran?
Wie kommen wir an die ran? Okay. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Problem, das wir irgendwie immer noch haben, ist, dass wir glauben, dass es sehr einfach ist, an unseren Projekten irgendwas zu machen. So à la, ach ja, da kommt da einfach in unseren DLC-Channel und sagt, du willst was machen und dann passiert das schon alles.
Oder melde dich einfach auf der Mailingliste an.
Genau, melde dich einfach auf der Mailingliste an. Und das klingt für uns alles total einfach, funktioniert aber leider nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Was wir viel mehr machen müssen, meiner Meinung nach, ist einerseits klare, kleine Aufgaben stellen, was zum Beispiel OpenHatch macht. OpenHatch ist eine Webseite von einem Freund von mir, die sich nur darum dreht, neuen oder Leuten eine Einstiegsmöglichkeit in freie Software zu bieten, die neu sind. Das machen sie über verschiedene Wege. Einerseits suchen sie verschiedene Bugzilla und andere Bugtracker von freien Softwareprojekten nach einfachen Tasks ab. Also zum Beispiel in KDE gibt es Junior Jobs, was einfach einfache Tasks sind für jemanden, der anfangen will, irgendwas für KDE zu machen.
Sag mal, was ist das zum Beispiel?
Das kann zum Beispiel das kann zum Beispiel sowas Einfaches sein wie hier fix mal den Typo da oder mach mal den Dialog da größer oder kleiner, ändere mal die Farbe da. Oder fix mal diese Vorschleife, die irgendwie ein Off-by-One-Error hat. Also vergleichsweise triviale Sachen, die aber ein Erfolgserlebnis liefern. Was ich glaube ganz wichtig ist, ja, wenn du irgendwie an einem größeren Projekt wie KDE arbeitest, dann ist schon erstmal die erste riesige Frustrationsquelle, die viele finden, oh je, ich muss das alles kompilieren. Das ist schwer für viele, ne? Und wir haben da verschiedene Sachen, um das einfacher zu machen mittlerweile. Aber es ist immer noch irgendwie, das ist scary und das ist was. Und dann willst du irgendwie was machen und du willst irgendwie was Großes machen und du bist schon durch das ganze Kompilieren und Aufsetzen total frustriert und dann hast du deine große Aufgabe, die du gerne machen willst. Und das funktioniert alles nicht so, wie du das natürlich willst, weil du bist Anfänger. Und dann hast du deine nächste große Frustration. Und um das zu umgehen, haben wir halt Junior-Jobs, die sehr einfach sind und ein schnelles Erfolgsergebnis liefern und sagen, boah, ja, ich habe das gelöst. Und jetzt kann ich irgendjemandem mein Patch schicken und dem sagen, hey, hier, ich habe den Bug gefixt, check das doch mal ein in unser Repository. Und dann hast du deinen ersten Patch relativ schnell in so ein System. Und das ist natürlich ein Schlüsselerlebnis für die Person. Ja. Auf jeden Fall, OpenHedge sucht solche Bugs in verschiedenen freien Softwareprojekten und bereitet die auf, sodass du halt danach suchen kannst. Hier, ich würde suchen nach irgendwas in der Richtung, in der Sprache und so weiter. Und dann haben sie Training Missions. Das heißt, zum Beispiel gibt es eine Patch Training Mission, wo dir halt erklärt wird, wie du einen Patch erstellst und Schritt für Schritt du dann den Patch auch machst, hochlädst und er sagt dir, ja, hey, genauso muss der Patch aussehen, das ist toll gemacht. War richtig? Oder, nee, leider noch nicht ganz, versuch's nochmal. Was dazu führt, dass du nicht den, ja, dieses Erlebnis, oh, ich muss jetzt zu jemandem gehen und dem meinen Patch zeigen. Und eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich einen Patch mache.
Erstens und, das und zweitens ist er dann vielleicht auch nicht ganz happy, weil ich es falsch gemacht habe.
Genau. Und so weißt du zumindest, dass du kapiert hast, oh ja, so muss ich einen Patch machen. Und stolperst dann schon mal nicht mehr darüber. Ja. Und da haben sie mehrere Missions zu verschiedenen Themen und wollen die jetzt auch ausbauen. Und das Dritte, was sie machen aktuell, sind Events an verschiedenen Universitäten, vornehmlich in den USA, weil der Gründer aus den USA ist, wo sie einfach in Unis gehen und eintägige, zweitägige, dreitägige Events machen, wo sie einer kleinen Gruppe irgendwas beibringen. Zum Beispiel hatten sie ein Event, wo sie Scala, die Programmiersprache, vorgestellt haben. Ich glaube, sie hatten auch einen zu Python und so. Und erstaunlicherweise haben sie bei diesen Die Events heißen immer zum Beispiel Scala for Women and Friends. Das heißt,
es richtet sich schon speziell
Auf Frauen aus, genau. Und es ist aber okay, als Mann da hinzukommen, solange eine der anwesenden Frauen dich eingeladen hat.
Okay.
Ja, und das ist sehr erfolgreich und macht den Teilnehmern Spaß und gibt ihnen ein Erfolgserlebnis und auch direkte Interaktion mit den Menschen, die freie Software machen.
Also schon mal persönlichen Kontakt.
Genau, persönlichen Kontakt und nicht einfach nur irgendein Name auf einer Mailingliste.
Wenn ich jetzt nur eine Mailingliste habe und da meldet sich dann tatsächlich meine Frau an oder jemand anders, wie gehe ich denn da richtig damit um, dass die dann auch da bleibt und nicht gleich wieder verschreckt von dannen sieht?
Das klingt so, als wäre das so ein flüchtiges Reh, das du aufschreckst. ja, was machst du? Ich glaube, einerseits nicht das Gefühl geben, dass diese Person aus irgendeinem Grund anders ist. Wir Menschen haben die dumme Angewohnheit, uns in Gruppen aufzuhalten, die so sind, wie wir sind. Das heißt, wenn du irgendwie als einzige Frau zum Beispiel in so ein Projekt kommst, dann ist das erstmal komisch und dann ergibt dir das erstmal das Gefühl, ich bin irgendwie anders als alle, die schon hier sind. Irgendwie gehöre ich nicht so richtig dazu und es ist nicht so richtig der Platz, wo ich eigentlich sein sollte. Und das musst du versuchen zu umgehen, ja, also nicht...
Das ist aber auch nicht gerade einfach jetzt.
Nein, das ist alles nicht trivial. aber zum Beispiel im ILC-Channel, oh, alle, guckt mal, wir haben endlich eine Frau hier im ILC-Channel.
Das ist blöd, ja.
Das ist natürlich jetzt nicht so passend, aber es passiert leider immer noch in manchen Projekten und das ist halt schon, ja, das müssen wir einfach lernen als große freie Software-Community, glaube ich.
Aber trotzdem müsste ich ja irgendwie jemanden haben, der sich dann speziell in Anführungsstrichen mit dem Neuling beschäftigt. Und
ich glaube, das
bisschen,
sollte sowieso
bisschen,
jedes Projekt haben.
Ja, hat aber vielleicht nicht jedes Projekt.
Nee, aber das ist was glaube ich ganz wichtig ist, einfach so ein Willkommenskomitee zu haben, das einfach nur sagt, hey, hier, schön, dass du da bist. Was willst du denn machen? Wo hängt's?
Aber sich dann auch dranbleiben.
Genau,
also,
ja, natürlich.
Also ich meine nicht nur, ich bin auf der Mailingliste, hallo, alle schreien hallo, das ist ganz nett.
Genau.
Und dann versackt es aber und derjenige
genau,
ist in Kürze wieder draußen.
Richtig.
Weil
das ist
ihn niemand an der Hand nimmt,
genau.
Also muss man natürlich auch nicht ewig lange machen, aber
genau.
So die erste Zeit dann schon.
Genau. Und was ich leider auch häufig sehe, das ist, wenn jemand auf so eine Mailingliste kommt und sagt, hey, hier, ich finde euer Projekt total cool und ich würde gerne irgendwas für euch machen. Was gibt's denn zu tun? Und dann ist immer das große Schweigen. Jedes Projekt, zu dem ich komme und frage, hey, hier, wie sieht's aus? Habt ihr genug Leute? Ist die Antwort immer nein. Immer. Ich glaube, ich habe noch kein Projekt erlebt, wo das anders ist. Mhm. Und wenn dann eben mal jemand kommt und sagt, hey, hier, wie sieht's aus? Was kann ich machen? Dann ist immer das große Schweigen da, leider. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man eben, wie zum Beispiel so eine Liste an Junior-Jobs für jemanden, der programmieren will, aber das kann man genauso gut auch für jemanden, der irgendwie Marketing machen will. Oder Artwork. Kann ein Junior-Job sein, hey, wir brauchen irgendwie einen kleinen Button für eine Kampagne. Oder wir brauchen, wir müssen irgendwie in einem Flyer was ändern. Oder wir brauchen eine Übersetzung von den drei Sätzen, weil die haben sich geändert. Sowas, das kann was ganz Triviales, Einfaches sein am Anfang. Ist sogar gut, wenn das irgendwas Triviales, Einfaches ist. Aber so Sachen, glaube ich, haben wir immer noch nicht alle sofort parat. Und das ist, das kostet uns Contributor.
Ja, gut. Dann hoffe ich, dass die Open-Source-Projekte, die gerade zugehört haben, sich das ein bisschen zu Herzen nehmen und dann vielleicht mal so eine kleine Liste aufstellen mit Junior-Jobs, jemanden festlegen, der neue begrüßt und ein bisschen an die Hand nimmt. Und natürlich auch, dass wir versuchen, ja, ein bisschen rauszukommen, andere Schichten zu erreichen und irgendwie auch Frauen ein bisschen mehr anzulocken.
Das würde mich sehr freuen, das wäre super.
Damit wir nicht nur für uns Männer coden, sondern für alle Menschen da draußen. Denn genau. Das sollen ja auch alle benutzen. Vielen Dank, Lydia. Ich weiß nicht, wo du überall Community Manager bist, aber auf jeden Fall viel jetzt und viel Erfolg weiterhin.
Dank.
Und man sieht sich bestimmt beim Feld wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützen: Tarent,
Fairtrade Software.